ich heute Abend hier in Schotten sein darf, zur Vertretung von Andreas Betschart, dass er mich eingeladen hat und dass ich so auch mal auf die andere Seite vom Vogelsberg komme, hier nach Schotten. Ein paar Sätze noch zu mir, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Jochen Grebe heiße ich, bin 26 Jahre alt, verlobt und seit letztem Oktober in der Stadtmission in Lauterbach als Pastor angestellt. Vorher habe ich 5 Jahre in Gießen an der Freien Theologischen Hochschule studiert und komme ursprünglich aus dem hessischen Hinterland, also da westlich von Marburg, wo nicht so viel los ist, aber ja, eine schöne Gegend. Und von daher bin ich froh, dass ich auch wieder in den ländlichen Raum gekommen bin, hier in den Vogelsberg. Denn der ländliche Raum, der hat ja was für sich. Da lernt man wichtige Sachen. Heutzutage heißt es ja, dass Kinder, die in der Stadt groß geworden sind, dass man denen erst sagen muss, dass Kühe nicht lila sind, sondern braun, braun-weiß, schwarz-weiß, je nachdem, also auf jeden Fall nicht lila. Und man lernt sonst auch noch einiges, was mit Landwirtschaft zu tun hat. Und so kennen Sie sicherlich auch diese Aussage, die der Volksmund ab und zu prägt: Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob dieser Spruch wirklich wissenschaftlich belegt worden ist, ob man das ja vergleichen kann, ob der Intelligenzquotient und die Dicke der Kartoffeln irgendeinen Zusammenhang hat. Aber klar ist, was jemand, der diesen Spruch sagt, was der damit meint. Da ist jemand, der ohne große Anstrengung äußerlich großen Erfolg hat. Viel Ertrag bei wenig Leistung vorher. Und solche Beispiele, die tauchen ja immer wieder auf. Ich konnte das in der Schule oder während dem Studium ganz gut beobachten. Da gibt es Leute, da fragt man sich, wie kommen die eigentlich durch das Studium? Die ganze Zeit sind die irgendwie immer nur am Sport machen, liegen in der Sonne, sind auf jeder Party anzutreffen und wenn es dann an die Klausuren geht, da schreiben sie die besten Ergebnisse. Und da sind die anderen, die sitzen die ganze Zeit in der Bibliothek und haben, wo sie gehen und stehen, irgendwelche Lernkärtchen dabei. Und die fallen eher dann durch oder kommen gerade so eben über die Bestehenshürde. Und nun wohnen wir ja hier in einer Gegend, wo Landwirtschaft bekannt ist. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen auch noch so ein kleines Stück Garten hat. Und da ist es ja bekannt, dass die gute Vorbereitung dieses Bodens das A und O für gute Erträge sind. Die Erde, die wird aufgelockert, man kümmert sich darum, dass Nährstoffe da sind, dass man das düngt und natürlich, gerade im Sommer, muss man immer fleißig gießen, damit die Pflanzen genug Wasser haben. Bilder aus der Landwirtschaft, die werden auch in der Bibel immer wieder gerne aufgegriffen, weil sie auch damals schon sehr nah an der Lebenswelt der Menschen dran waren. Und so ist auch der Predigttext für heute eine solche Landwirtschaftsgeschichte und wir finden ihn in Lukas 8, die Verse 4 bis 8 und 11 bis 15 und ich lese nach den neuen evangelistischen Übersetzungen. Einmal hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Aus allen Orten waren sie herbeigeströmt. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis: Ein Bauer ging auf seinen Acker, um zu säen. Beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Dort wurden sie zertreten und von den Vögeln aufgefressen. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, sie gingen auf, vertrockneten aber bald, weil sie nicht genug Feuchtigkeit bekamen. Wieder ein anderer Teil fiel mitten unter die Disteln, die dann mit der Saat in die Höhe wuchsen und sie erstickten. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden. Die Saat ging auf und brachte hundertfach Frucht. Jesus schloss: Wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Das Gleichnis bedeutet Folgendes: Das Saatgut ist Gottes Wort. Das, was auf den Weg gefallen ist, meint Menschen, die Gottes Botschaft hören. Aber dann kommt der Teufel und nimmt ihnen das gesäte Wort wieder aus dem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und deshalb auch nicht gerettet werden. Die Menschen, die dem felsigen Boden entsprechen, hören das Wort und nehmen es freudig auf, aber sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Andere Menschen entsprechen der Saat, die unter die Disteln fällt. Sie haben die Botschaft gehört, sie aber im Lauf der Zeit von den Sorgen, vom Reichtum und den Genüssen des Lebens ersticken lassen, sodass keine Frucht reifen kann. Die Menschen schließlich, die dem guten Boden gleichen, hören die Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem Herzen bereitwillig auf. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen durch ihre Ausdauer Frucht. Jesus spricht in diesem Gleichnis von fruchtbarem Leben. Er zeigt seinen Zuhörern, wie ein solches fruchtbares Leben gelingen kann. Und dabei sind drei Dinge auffällig. Und das erste ist fruchtbar Leben durch die richtigen Voraussetzungen. Jesus erzählt den Menschen, die da zu ihm gekommen sind, ein Gleichnis. Und wie schon erwähnt, ist das gebrauchte Bild für jeden damals, aber auch für uns heute nachvollziehbar. Und es ist interessant, worauf Jesus bei diesem Gleichnis den Schwerpunkt legt. Wenn wir in den Bibeln nachschauen, wie dieses Gleichnis überschrieben wird, dann stehen da meistens so Überschriften vom Sämann, von einem Bauer, der aussäen geht oder Vergleichbares. Und dabei hat der Bauer, der Sämann, ja in dem Gleichnis gar nicht die zentrale Rolle. Er taucht in der Erzählung ein einziges Mal auf, und in der Deutung, die sich anschließt, wird er gar nicht mehr erwähnt. Viel entscheidender scheint also das, was gesät wird und wohin gesät wird. Und das ist schnell beantwortet. Jesus selbst sagt, der Same ist das Wort Gottes. Also ein perfektes Saatgut, welches der Sämann ausstreut. Doch nun geht es um die Frage nach dem Wohin. Wohin wird denn eigentlich gesät? Und dabei wird jetzt deutlich, wie wichtig die Vorbereitung ist. In der Erzählung des Gleichnisses sieht man, dass auf den ganzen Acker gesät wird, aber nur ein Viertel des Samens geht wirklich auf und bringt dann auch Frucht. 25% werden von den Vögeln gefressen, 25% zeigen kleine Triebe, können dann aber, weil der Untergrund zu felsig ist, nicht aufgehen. Und die restlichen 25%, die fallen auf scheinbar gutes Land, aber da ist so viel Unkraut im Boden, was schneller wächst und die kleinen Pflanzen dann erstickt. Diese Geschichte, das Gleichnis von Jesus, das ist schnell erzählt, aber Jesus beendet die Erzählung mit einem ganz wichtigen Satz. Wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Und dieser Satz klingt ja zunächst erstmal unlogisch. Ohren, die sind das menschliche Organ zum Hören, und da sollte doch klar sein, dass wenn Ohren da sind, das mit dem Hören auch kein Problem ist. Doch ganz so einfach ist das nicht. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen das auch kennt, aber ich denke, das ist sicherlich bekannt, man überhört ja manche Sachen doch auch ganz gerne. Dinge, die einem vielleicht nicht schmecken, da hat man zwar die Ohren, aber wirklich an kommt es nicht. Die Ohren sind da, sie werden eher auf Durchzug gestellt. Und durch ein nicht genaues Hören, da kann es auch schnell zu Problemen kommen. Als Beispiel könnte da die Geschichte des bekannten Königs Krösus dienen. Von dem hat man ja schon mal gehört, dass er so besonders reich gewesen ist. Und dieser König, der hat wohl im alten Griechenland gelebt und der wollte einen Feldzug gegen ein anderes Königreich, das Königreich der Perser, machen. Und wie es damals üblich war, ging man dann zu einem Orakel und befragte das, ob man denn jetzt gute Chancen hat zu gewinnen oder nicht. Und König Krösus bekommt die Antwort, durch den Feldzug wird ein großes Reich zerstört. Und er hat sich nicht mehr groß Gedanken drum gemacht und ist gleich mit seiner Armee losgezogen. Er zog in den Kampf, doch das Reich, welches am Ende unterging, war nicht das persische, sondern sein eigenes. Er hätte vielleicht nochmal nachfragen müssen und noch besser zuhören müssen. Das richtige Hören ist also eine der Voraussetzungen für fruchtbares Leben. Wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Denn ich kann mich ja dazu entscheiden, ob ich etwas hören will oder nicht, ob die Botschaft bei mir ankommt oder ob sie einfach vom einen Ohr ins andere durchrauscht. Genauso ist das auch mit Gottes Wort. Auch da kann ich mich entscheiden, ob ich es an mich ranlasse oder nicht. Ich kann jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, aber es ändert sich nichts in meinem Leben. Ich höre, was mir von der Kanzel verkündigt wird, aber sobald ich durch die Tür gehe, ist mir eigentlich egal, was vorher gewesen ist. Oder ich komme schon mit einer eher ablehnenden Haltung in den Gottesdienst und will gar nicht richtig hören. Denn schließlich könnte ich ja gezwungen werden, in meinem Leben etwas zu verändern. Jesus spricht diejenigen an, die bereit sind zu hören. Und ich hoffe, dass auch wir diese Bereitschaft mitgebracht haben, wenn wir Gottes Wort hören. Egal, ob das im Gottesdienst ist oder wenn ich persönlich in der Bibel lese. Die Bibel, die ist der Ort, wo wir Gottes Willen erkennen. Es ist sein Brief an uns. Jesus spricht in seinem Gleichnis über fruchtbares Leben. Wenn die Voraussetzungen stimmen, dann stellt sich jetzt die Frage nach der Umsetzung. Fruchtbares Leben durch die richtige Umsetzung. Sind die Ohren gespitzt, heißt das noch nicht, dass jetzt alles klar geht. Und das macht Jesus ja eindrücklich deutlich in seinem Gleichnis. Da sind die vier verschiedenen Arten, wie man auf die Verkündigung von Gottes Wort reagieren kann. Das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld hat im Gegensatz zu anderen Gleichnissen, die Jesus erzählt, den Vorteil, dass er selbst gleich die Auslegung und die Deutung mitgebracht hat. Und trotzdem lohnt es sich, auch da nochmal genauer hinzuschauen, was Jesus damit eigentlich meint. Auffällig ist, dass alle vier Gruppen erstmal eine gewisse Bereitschaft zum Hören mitgebracht haben. Doch in der Umsetzung, da kommen dann die Unterschiede. Zunächst spricht Jesus ja von denen, wo der Samen auf den Weg fällt. Sie hören Gottes Botschaft, aber das Ganze kann nicht tief reinsacken, weil der Boden so fest ist wie ein Weg. Die Herzen sind hart. Und dann, so drückt es Jesus aus, dann kann der Teufel kommen wie die Vögel und pickt die Saatkörner einfach weg. Das, was ausgestreut wurde, kommt nicht bis in das Herz hinein. Die Auswirkungen des Bösen lassen keine auch nur so geringfügige Verwurzelung zu. Und Jesus macht deutlich, warum denn der Teufel als Gegenspieler ein Interesse daran hat, das Wort aus den Herzen wieder rauszunehmen. Er tut das, damit die Menschen nicht glauben und deshalb auch nicht gerettet werden. Denn das Wort Gottes zielt auf die Veränderung ab. Es hat die Kraft, Menschen zu verändern. Das sehen wir aus verschiedensten Beispielen, aus Zeugnissen, die Menschen mitbringen, die nie etwas von der Bibel gehört haben. Und dann kriegen sie vielleicht nur ein Evangelium oder nur einen Teil der Bibel. Und dieser eine Vers, der spricht sie so an, dass sich das ganze Leben um 180 Grad wendet. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. So haben wir es eben auch in der Schriftlesung gehört. Und Paulus stellt im Römerbrief fest, dass Glauben nur durch das Hören auf die Botschaft kommt. Und deswegen ist die Verkündigung immer mit Anfechtung verbunden. Nicht jeder will das Wort Gottes hören und besonders Satan will verhindern, dass das tiefer gehen kann, dass Gottes Plan zur Rettung der Menschheit zur Ausführung kommt. Er ist froh für jeden, der nicht den Weg mit Gott geht. So hat er ja schon im Garten Eden damit begonnen, Gottes Worte zu verdrehen und damit Adam und Eva in die Irre geführt. Die nicht richtige Einstellung der Menschen, die ebnet den Weg. Und deswegen ist es wichtig, vorbereitet bzw. durch Jesus vorbereitet, mich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen. Beten vor der Beschäftigung mit Gottes Wort kann da eine gute Taktik sein. Das hilft, die Konzentration zu schärfen. Und durch das Gebet kann ich auch um Bewahrung vor Angriffen Satans flehen. Und dann muss ich nicht wie der festgetretene Weg sein. Die zweite Gruppe, die Jesus anspricht, das ist der felsige Boden. Auch diese Gruppe hat die Botschaft gehört und im Gegensatz zur ersten Gruppe kann der Samen dort tiefer hineinfallen. Der Boden ist nicht festgetrampelt. Die Menschen sind offen für die Verkündigung und die Körner gehen auf. Allerdings hat die Vorbereitung nicht tiefgehende Folgen. Oberflächlich war da Vorbereitung da, aber im Boden sind immer noch Felsen und Steine. Und so können die kleinen Pflänzchen nicht tiefe Wurzeln ziehen, die so entscheidend sind für die Entwicklung einer Pflanze. Deswegen geht dieses kleine Glaubenspflänzchen schnell wieder ein. Jesus bringt das Problem auf den Punkt. Wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Der Glaube dieser Gruppe, der ist nicht krisenfest, weil eine gute, tiefe Verbindung zu Jesus fehlt. Der Glaube ist auf dem Niveau geblieben, wo es immer nur geradeaus ging, wo man immer nur Sonnenschein erlebt hat. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es auch im Leben mit Jesus mal sowas wie Rückschläge geben kann. Macht man dann die Erfahrung, dass Gott in einer Situation nicht gleich oder anders, als man es erwartet hat, eingreift oder eine Erhörung des Gebets ausbleibt, dann wird das Ganze schon wackelig. Dann ist das Umfeld vielleicht nicht davon begeistert, von dem, was ich glaube, und ich werde von anderen Leuten noch lächerlich gemacht. Und dann hat der Glaube keinen Halt und die Pflanze wächst nicht weiter. Gegenwind kann der Glaube nicht vertragen und dann lasse ich es doch lieber gleich. Dieses Phänomen, das kann man oft bei Freizeiten beobachten oder auch bei christlichen Großveranstaltungen. Da ist so eine Welle, wo ich von der Begeisterung gepackt werde, so ein richtiges Hoch und dann komme ich wieder in den Alltag zurück und dann folgt das Tief. Alles, was ich mir neu vorgenommen habe, ist für die Katz. Doch wie wirke ich einer solchen Entwurzelung entgegen? Wie kann das gelingen, dass der Boden auch tief vorbereitet wird? Die Entscheidung, dass Jesus in mein Herz hineinkommen soll, die darf nicht alleine stehen bleiben. Da muss noch mehr passieren. Und so ist es wichtig, sich regelmäßig in der Gemeinschaft mit anderen Christen zu befinden, sich gegenseitig zu unterstützen und auch regelmäßig in der Bibel zu lesen, damit ich Gottes Willen kennenlerne, ihn, seinen Willen, seinen Charakter, das, was er mir zusagt und wie er mit Menschen umgehen will. Und damit ich herausfinde, wo es in meinem Leben noch weiteren Entwicklungsbedarf gibt und Veränderung möglich ist. Jesus spricht in einem anderen Gleichnis davon, wie wichtig das ist, das Gehörte in die Praxis umzusetzen. Ein Mensch, der das tut, der ist so wie jemand, der sein Haus auf felsigen Grund baut und eben nicht auf Sand. Außerdem tragen ja auch die schwierigen Zeiten dazu bei, dass die Verwurzelung immer stabiler wird. Das ist mir besonders eindrücklich klar geworden vor mittlerweile ja schon fast 10 Jahren, als der schwere Orkan Kyrill über Deutschland hinweggezogen ist, ist bei mir im Heimatort sehr viel vom Wald umgefallen. Erstaunlicherweise, aber besonders die Fichten, die im Wald standen, hat der Sturm erwischt. Am Rand sind die Fichten immer noch stehen geblieben, weil die hatten schon die ganze Zeit den Wind immer gespürt und deswegen festere Wurzeln bekommen. Und genauso ist es auch in unserem Glaubensleben. Wenn man schwere Zeiten erlebt und erlebt, wie Gott dann auch trägt, werden die Wurzeln noch tragfester. Die dritte Gruppe, die Jesus aufführt, das ist die, wo der Samen zwischen das Unkraut fällt. Beides geht auf, das Unkraut ist aber schneller und stärker und deswegen ersticken die Pflanzen, weil sie kein Licht bekommen. Diese Gruppe hat ein Problem mit den Prioritäten. Sorgen, Reichtum, Genuss haben, ja, das hat alles den Glauben erstickt. Sie sind zu stark geworden. Und nun möchte Jesus sicherlich nicht sagen, dass das alles schlechte Dinge sind, die in einem Leben eines Christen nicht vorkommen oder grundsätzlich verwerflich sind. Allerdings haben alle diese Bereiche, die Jesus nennt, eine Gefahr. Sie können zu viel Raum in meinem Leben einnehmen, zu groß werden, und damit sind sich alle diese Punkte ähnlich. Das Sorgenmachen ist ja ein ganz natürlicher Prozess. Und Sorgenmachen ist ja, wenn es in einem normalen Rahmen bleibt, erstmal auch noch hilfreich, damit ich nicht blauäugig in eine Situation hineinrenne. Allerdings können die Sorgen mich aber auch so stark lähmen, dass das Leben sehr schwierig wird. Alle Gedanken kreisen nur noch um das Problem und deswegen vergisst man dann auch den Glauben. Während meinem Studium musste ich für ein Semester ins Ausland gehen und da habe ich in der Vorbereitung gemerkt, dass das sehr anstrengend war, weil eigentlich wollte ich gar nicht unbedingt ins Ausland und dann, als ich mich dann zu der Entscheidung durchgerungen hatte, war es noch sehr lange wackelig, wo ich denn überhaupt hingehen würde und das hat mir so die Kraft geraubt, dass ich die ganze Lust am Studium verloren hatte, weil einfach immer dieses große Sorgenpaket irgendwie über einem drüber schwebt. Genauso kann das auch mit Reichtum sein. Die Bibel ist nicht grundsätzlich gegen Reichtum, erklärt aber immer wieder, wie gefährlich das ist. Denn Reiche haben das Problem, dass sie gerne immer noch mehr haben wollen und man klammert sich so fest an das Geld, weil man denkt, das gibt wirkliche Sicherheit. Das Geld wurde zum Götzen und ist dann das Zentrum. Und das Gleiche gilt auch für die Genüsse, die Jesus nennt. Die Bibel ist auch nicht dagegen, dass wir Menschen etwas genießen. Gott hat die Erde so wunderbar geschaffen und wir dürfen seine Schöpfung genießen. Und trotzdem können auch Genüsse mich gefangen nehmen. Wenn es mir nur noch darum geht, immer alles zu genießen und das Wohlfühlen das höchste Ziel in meinem Leben geworden ist, dann ist nämlich nicht mehr Jesus die Nummer eins. Menschen dieser Gruppe sind Jesus immer wieder begegnet. Ein bekanntes Beispiel ist Petrus. Als Jesus nachts über den See Genezareth zu seinen Jüngern kommt und Petrus dann aus dem Boot aussteigen will, lässt Jesus ihn ja auch zu sich kommen und dann sieht Petrus aber plötzlich, da sind die Wellen und da ist der Sturm. Und er vergisst, dass Jesus da ist, dass er helfen wird und dann fängt er an zu sinken. Der Same für diese Dornen, für dieses Unkraut, der ist im Leben von uns Menschen da. Und im Leben mit Jesus, da werden immer wieder Teile dieses Samens auch in unserem Leben aufgehen. Die Frage ist dann, wie gehe ich denn damit um? Lasse ich die Dornen einfach wachsen oder bin ich bereit, manche Dinge aufzugeben? Glaube hat auch immer mit Veränderung zu tun. Bisher haben wir ja jetzt die drei Gruppen gesehen, wo die Voraussetzungen stimmen, aber die Umsetzung schwierig ist. Ohne die richtige Umsetzung ist es schwer, ein fruchtbares Leben zu führen. Doch Jesus zeigt auch, wie das Ganze gelingen kann. Fruchtbar leben und durchhalten. Die letzte Gruppe, von der Jesus spricht, die ist das gute Land. Und wie bei den vorherigen Gruppen nehmen diese Menschen auch die Botschaft an. Und die Umsetzung gelingt. Da ist keine kritische Haltung von Anfang an und sie haben sich von ihren alten Verstrickungen gelöst. Die Frucht kann tief wurzeln, sich mit den Nährstoffen versorgen, sie halten die Botschaft in ihrem Herzen und lassen sie sich von nichts rauben. Die Menschen zeigen Ausdauer im Glauben und lassen sich durch nichts zurückwerfen. Jesus ist der Mittelpunkt im Leben und von ihm aus wird das Leben bestimmt. Jesus zeigt, dass ein solches Leben dann auch Auswirkungen hat. Ein solches Leben, das bringt wirklich Frucht. Und dieses Bild von Frucht bringen als Folge von einem tiefgehenden Glauben, das bringt Jesus ja an verschiedenen Stellen, zum Beispiel auch in dem Bild des Weinstocks. Durch die enge Verbindung zu Jesus, da kann dann Frucht entstehen. Doch dann ist natürlich die Frage, was sind das denn für Früchte, die da wachsen im Leben eines Christen? Ich denke, dass es um das geht, was Paulus im Brief an die Galater als die Früchte des Geistes bezeichnet. Und da sind in Galater 5 aufgelistet die Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das alles sind Ausdrucksformen, die ein Leben mit Jesus und erfüllt vom Heiligen Geist mit sich bringt. Alles sehr positive Eigenschaften. Und für Jesus ist es wichtig, dass Früchte im Leben eines Christen erkennbar sind, denn daran kann man auch sehen, dass ein Mensch ein Christ ist. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 20, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und meint damit zunächst die Pharisäer, dass man an deren Früchten erkennt, dass sie nicht voll dabei sind. Aber das heißt natürlich im Umkehrschluss genauso, dass das auch für die Christen gilt. Und so wie man sieht, wenn man unter einem Baum lang geht, dass da Äpfel dran hängen, dass das ein Apfelbaum sein muss, oder an einem Kirschbaum, dass das, ja, wenn Kirschen dran hängen, dass das ein Kirschbaum sein muss, sieht man auch an den geistlichen Früchten, dass es ein Christ ist. Und das kann dann dazu führen, dass Menschen durch unseren Lebenswandel, durch unser Verhalten angesprochen werden und wir können weitergeben und neu aussäen. Jesus meint mit dieser vierten Gruppe nicht, dass es immer leicht gehen wird. Die Angriffe auf den eigenen Glauben sind da und wir haben schon vorher festgestellt, dass ja auch von außen die Anfeindungen auch des Satans da sind, damit das Wort erst gar nicht verkündet wird. Doch bei all dem darf ich mir sicher sein, Jesus lässt mich nicht alleine. So wie er Petrus aus dem Wasser gezogen hat, als er untergeht, so zieht er dich und mich auch aus den Wellen der Probleme. Mit Jesus kann ich durchhalten und ein fruchtbares Leben führen. Jetzt stellt sich zum Abschluss natürlich noch eine entscheidende Frage. Wer ist welche Gruppe? Keine Angst, ich möchte jetzt keinem hier zu nahe treten oder irgendjemand in eine Schublade reinlegen. Und ich glaube auch nicht, dass wir Menschen immer nur in einer dieser Gruppen zu finden sind. Vielmehr sind wir immer wieder in der Gefahr, mal der Weg zu sein, mal der steinige Boden, mal der Boden mit dem Unkraut und mal auch das gute Land. Und das Ziel ist es natürlich, dass wir möglichst immer gutes Land sind. Und damit sind wir wieder am Anfang. Die Frage ist, mit welcher Voraussetzung gehen wir an Gottes Wort? Welche Voraussetzung, welche Einstellung haben wir, wenn wir in den Gottesdienst kommen? Letztendlich können wir versuchen, uns zu ändern. Doch weil wir hier auf der Erde sind, werden wir immer wieder fallen und auch immer wieder schlecht vorbereiteten Boden haben. Wir können versuchen, alles, was in unserer Macht steht, für gute Aufmerksamkeit zu tun. Doch wirklich kann nur Jesus unseren Lebensacker verändern und helfen, dass wir fruchtbares Land werden. Und das dann auch bleiben. Durch die Beziehung zu Jesus können wir die richtigen Voraussetzungen und die richtige Umsetzung schaffen und auch in schwierigen Zeiten durchhalten. Möge Jesus uns das schenken, ein fruchtbares Leben bei jedem von uns. Amen.